München, Leopoldstraße. Monatelang haben wir versucht, Kontakte zu illegalen Rasern zu knüpfen. Jetzt sind wir mittendrin. 6 Autos heizen Richtung Innenstadt. Tempolimits, egal.
Weil wenn ich jetzt mit 50 hier durchfahre, das dauert erstmal wirklich sehr lange. Und es ist ja an sich kein Fahren mehr, das ist ein Kriechen meiner Meinung nach.
Von einer lockeren Tour durch die Stadt haben die Fahrer vorher gesprochen. Nur deshalb sind wir als Journalisten mit Mikrofon überhaupt eingestiegen. Jetzt aber geht es mit über 100 km/h durch die Innenstadt. Und uns ist gar nicht mehr wohl dabei. Das Ziel der Raser, die Münchner Residenz. Ein Zwischenstopp auf ihrer Tour. Das hier ist ihre Bühne. 6 Autos, nebeneinander geparkt, zusammen mehr als 2000 PS. Der Bass dröhnt aus den Boxen. Die Fahrer, allesamt junge Männer zwischen 18 und Ende 20, stehen daneben, rauchen, quatschen, prahlen. Sie sehen sich als Könige der Nacht, heizen mit ihren PS-starken Mercedes oder BMW durch die Innenstadt. Noch schnell ein Drift, die Reifen durchdrehen lassen. Jeder soll sehen, was sie und ihre Autos drauf haben.
Wenn du das Auto spürst, Autofahren ist besser als Sex. Ist eindeutig besser als Sex.
Doch dann plötzlich Aufregung.
Wo ist ich schon da?
Ein Polizeiauto biegt um die Ecke und rollt langsam auf die Gruppe zu. Endet jetzt die nächtliche Tour durch die Stadt? Das ist die Radiodoku. Mit der dreiteiligen Serie Autoraser. Von Tobias Brunner, Alexander Loos und Niklas Schenk. Erster Teil. Könige der Nacht. Im Frühjahr 2017 werden erstmals in Berlin 2 Raser nach einem illegalen Straßenrennen wegen Mord verurteilt. Für uns der Start einer langen und aufwendigen Recherche. Wir wollen wissen, ob es auch in Bayern eine Raserszene gibt. Wo treffen sie sich? Und wie ticken Menschen, die mit bis zu 150 Sachen durch die Innenstädte heizen? Unser Ziel ist es, die Menschen kennenzulernen, die sich zu solchen Straßenrennen verabreden. Denn immer wieder kommt es bei Rennen zu fatalen Unfällen. Immer wieder verlieren Unbeteiligte dabei ihr Leben. Fußgänger, Radfahrer, andere Autofahrer. Unsere Recherche beginnt bei den sogenannten Autoschraubern. Tüftler, die Stunden über Stunden an ihren Karren basteln. Tuner, Autoverrückte, Autoliebhaber, für die das Auto der Mittelpunkt des Lebens ist. Wir treffen sie in Werkstätten und sind bei einem legalen Autorennen auf dem Landshuter Flughafen dabei. Dort erhalten wir einen vielversprechenden Tipp. Im Münchner Norden soll es eine Tankstelle geben, ein bekannter Rasertreffpunkt, Ausgangsort für regelmäßige Rennen. 2 Tage lang beobachten wir, wie nachts im Minutentakt Autos aufs Gelände fahren. Auf der Terrasse der Tankstelle lauschen wir Gesprächen, sehen, wie immer wieder Fahrzeuge von der Tankstelle aus an Ampeln stark beschleunigen, abbiegen und wegzischen. Anscheinend hat uns unser Tipp tatsächlich zu einem Treffpunkt der Szene geführt. 2 Abende beobachten wir nur. Am 3. Abend, es ist ein Freitag, versuchen wir mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Von der gegenüberliegenden Straßenseite aus beobachten wir den Parkplatz auf der Tankstelle. Mercedes, Audi, BMW, alles dabei. Junge Männer stehen in kleinen Gruppen zusammen, unterhalten sich. Wir entschließen uns für ein verstecktes Vorgehen. Einer von uns trägt ein verdecktes Mikrofon unter der Jacke.
Entschuldigung, darf ich euch mal was fragen? Man hört ja immer wieder, dass es hier auch so ein bisschen so Autorennen gibt hier an der Allgut-Tanke. Gibt es das wirklich oder ist das so ein Mythos?
Wir geben uns als Journalisten zu erkennen, zeigen das vorher verdeckte Mikrofon unter der Jacke. Wir sind überrascht, wie offen die jungen Männer mit uns reden. Sie scheinen kein Problem mit dem Thema zu haben und erzählen uns direkt, dass hier Leute fast jeden Abend auf- und abfahren. Sie sind bereit, auch vor dem Mikro zu sprechen. Einzige Bedingung, wir sollen ihre Stimmen verfremden. Offenbar haben die Männer keine Skrupel, was ihr Hobby angeht.
Vor allem in den Sommernächten, so eigentlich nur am Samstag, trifft sich halt sozusagen die ganze Community. Und es sind mehrere Gruppen. schwächste Auto hat trotzdem weit über 200 PS. Und dann kommt es halt so zu kleinen Sticheleien. Und die Leute wollen halt dann wissen, wie sie gegen den und den fahren. Und dann kommt es halt oft dazu, dass es dann zu diesen Straßenrennen eben kommt. Die Ältesten von uns sind jetzt 26. Außer dann die Leute, die mit dem Lamborghini vorbeigefahren kommen, die sind dann schon ein bisschen älter, aber ticken eigentlich genauso. Es ist eine Leidenschaft, die eigentlich jeder teilt. Diese Tankstelle ist eigentlich nur zum Treffpunkt geworden, weil man weiß, da sieht man halt schöne Autos. Und jeder von uns ist autobegeistert und will halt was zu Gesicht bekommen. Das ist halt ein Platz, wo man ziemlich gut einfach Stress ausklinken lassen kann und ja, man sieht halt eben seine Leidenschaft.
Wir wollen einen tieferen Einblick in die Szene bekommen. Wie ticken diese Fahrer, die allem Anschein nach auf alle Verkehrsregeln pfeifen? Die bereit sind, nur für den Kick das Leben anderer Menschen aufs Spiel zu setzen? Die Männer berichten uns von einem weiteren Treffpunkt an einer anderen Tankstelle in der Nähe. Wir verabreden uns dort mit ihnen für den nächsten Abend. Ortswechsel. Rosenheim. Hier spielt die zweite Geschichte, auf die wir immer wieder zu sprechen kommen werden. Eine Geschichte, die zeigt, wie schwer es ist, ein illegales Straßenrennen zu beweisen. Aber auch eine Geschichte mit tragischem Ausgang, der zwei junge Menschen das Leben gekostet hat. November 2016. Ramona und Magdalena Dachselberger, 15 und 21 Jahre alt, fahren gemeinsam mit ihrer Nachbarin und Freundin Melanie Pizza essen. Die beiden Elternpaare sind befreundet. Sie bleiben zu Hause und schauen fern, eine Musiksendung. Die Mädchen fahren mit ihrem Nissan Micra über die Landstraße zur Pizzeria, nur wenige Kilometer entfernt. Sorgen macht sich keiner.
Und ich habe mich nur so gefreut. Sag ich, ja, da habt ihr recht, essen ist schön, gell? Ja, und dann sind sie fort und zuerst sind sie noch reingekommen in die Stube und ich weiß noch, was sie angehabt haben.
Das ist Manuela Dachselberger, die Mutter von Ramona und Magdalena.
Und dann kommt meine älteste Tochter rein und sagt, wo geht's denn hin? Ja, wir gehen Pizza essen mit den Mädels. Und dann sagt sie, Ramona, da geht man vielleicht schon etwas schicker hin. Mhm. Und dann ist Ramona wieder hoch in ihr Zimmer und hat sie umgezogen und kommt runter und hat eine schwarze Hose, schwarze Bluse an und ein rosa Top drunter. Und sagt sie, Mama, jetzt bin ich ganz in schwarz. Wollte ich eigentlich gar nicht. Dann habe ich gesagt, du hast ja das rosa Top. Bist nicht ganz in schwarz.
Kinder waren gesund, die waren fröhlich, die waren besonders. Und dann aus einem Nichts heraus auf eine Landstraße.
Das ist Kerstin Rüth, die Stiefmutter von Melanie.
Wenn die Autobahn gefahren sind, irgendwo zur Ausbildung oder nach Brixen oder sonst was, da haben wir immer da gesessen und haben gewartet, wann sind sie angekommen. Aber auf der Landstraße zum Pizzaessen, na, das können wir ja noch nicht mal fassen.
Auf dem Rückweg kommt es zur Tragödie. Ein Golf crasht frontal in den Nissan der Mädchen. Die 21-jährige Melanie stirbt noch am Unfallort, die 15-jährige Ramona später in einem Rosenheimer Krankenhaus. Dabei wollten die Freundinnen gegen 21 Uhr eigentlich zurück sein. Die Eltern, die bei einem Glas Wein zusammensitzen, ahnen nicht, was passiert ist.
Und dann seid ihr um 10:30 heimgegangen und dann haben wir schon gesagt, es ist aber echt komisch, dass halt die Mädels noch nicht da sind. Sie wollten ja gleich wieder da sein. Und dann denken wir, ja, gut, mei. Eigentlich passt es nicht, weil sie haben immer geschrieben, ist okay, wir haben noch jemanden drauf, darf man noch schnell, es wäre ein bisschen später, wir unterhalten uns noch nicht. Dann habe ich aufs Handy geschaut und es war nichts. Meine Mutter ist in der Couch gesetzt und dann sagt er, da die noch nicht daheim sind. Warum haben wir jetzt auch die halt Pizza essen gemessen? Und dann sage ich, also ich bitte dich, gegen das Pizza essen ist ja wohl wirklich nichts einzuwenden. Gell? Das waren eigentlich nur so die Worte dann. Ja, und dann haben wir gewartet. Dann ist es halb 12 geworden und dann ist es kurz vor 12 geworden und irgendwann mal habe ich ein Auto herfahren gehört und bin ja dann gleich zur Tür gelaufen. Und dann habe ich gesehen, dass das Polizeiauto war und dann habe ich eigentlich nur noch geschrien, Franzi, schnell, jetzt kommt die Polizei. Und selbst in dem Moment habe ich mir gedacht, die sagen jetzt, die Mädels haben einen Auffahrunfall gehabt, kleiner Kratzer, Armbruch, im Krankenhaus abholen. Also, weil wir haben gewusst, die machen keinen Scheiß, die fahren normal. Ich war nie drauf gekommen, dass ihnen was passieren könnte. Nie. Und schon gleich gar nicht auf die Art. Und dann haben sie immer nur gesagt, ob ich die Frau Dachselberger bin und ob sie reinkommen können. Und dann habe ich gesagt, ja, und sie sollen mir doch bitte sagen, was passiert ist. Unsere Mädels sind beim Pizza essen. Dann habe ich die Seelsorger schon gesehen. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was wäre jetzt das? Was wäre jetzt das? Und dann in die Stube rein und bitte hinsitzen. Und bist du reingekommen? Und dann hat der Polizist gesagt, ja, also sie müssen uns leider die traurige Mitteilung machen, dass unsere Mädels einen ganz einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben und dass die Fahrerin an der Unfallstelle verstorben ist. Da denkst du nur, mein Gott, die Melanie ist gefahren, die Melanie ist gefahren. Und dann sitzt du und du sagst eigentlich momentan gar nichts und du denkst da in dem Moment, du kannst gar nicht denken. Und dann hat er gesagt, ja, die anderen beiden Insassen sind schwerst verletzt. Die Magdalena haben es nach Großhadern, nein, eine unserer Töchter haben es nach Großhadern geflogen mit lebensgefährlichen Verletzungen und die andere Tochter kämpft in Rosenheim um ihr Leben. Und dann bin ich nur gesessen und habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ja, sie haben dann gleich gesagt, das war ein Überholfehler eines anderen. Und dann ist ganz kurz drauf, ein paar Minuten war das nur, das Handy von einem Polizisten gegangen. Und der hat dann nur gesagt, ja, ja. Und dann haben die zwei oder drei Polizisten, die bei uns da gestanden haben, ihnen die Mützen runter tun. Und ich habe zu der Zeit nicht gewusst, was es bedeutet, wenn man die Mützen runter tut. Jetzt weiß ich es. Ich habe gesagt, wir müssen ja leider die traurige Mitteilung machen, dass die Tochter, die in Rosenheim war, verstorben ist.
Nur Magdalena Dachselberger überlebt den Unfall, schwer verletzt. Sie ist bis heute davon gezeichnet, hat Angstattacken, kann sich kaum konzentrieren. Eine Frage lässt sie und ihre Familie seit dieser Nacht nicht mehr los. Sind Ramona und Melanie bei einem illegalen Straßenrennen ums Leben gekommen? Denn darauf gab es schon früh erste Hinweise von Seiten der Ermittler. Und damit wäre der Unfall kein tragisches Versehen mehr, sondern ein gewissenloses Risiko, dass die Fahrer bewusst für ihr Rennen eingegangen sind.
Unsere Kinder waren bumperl gesund, sie waren lebensfroh, sie haben Ziele gehabt, sie haben alle eine Ausbildung gemacht, wo jeder Lehrbetrieb total zufrieden war mit ihnen. Und das ist eine ganz andere Nummer, wenn man so aus dem Leben gerissen wird, als wir die. Das ist ganz anders da. Es ist furchtbar immer, wenn man ein Kind verliert oder einen lieben Menschen. Absolut, rede ich gar nicht. Aber es macht schon einmal was aus, wie es passiert ist. Und wir wissen alle, dass die Mädels noch da wären, wenn das nicht so gewesen wäre, wie es war.
Fest steht, der Golf, der mit dem Auto der Mädchen zusammenstößt, überholt in diesem Moment zwei BMW. Ein Autorennen oder nicht? Diese Frage soll das Amtsgericht Rosenheim klären, in einem langen Prozess, der unterbrochen und neu aufgerollt wird. Ein Prozess, der viel darüber aussagt, wie schwer illegale Rennen nachweisbar sind. Dazu später mehr. Zurück nach München. Hier hatten wir einige junge Männer getroffen, die uns von illegalen Straßenrennen erzählt haben. Wir sind mit ihnen an einer Tankstelle verabredet, von der sie uns am Vorabend berichtet haben. Schon aus der Ferne sehen wir, die Männer sind tatsächlich erschienen, alle mit ihren Autos. Ein silberner Mercedes zum Beispiel und ein älterer schwarzer BMW. Doch unter der Motorhaube stecken 200, 300 PS und mehr. Das erfahren wir gleich in den ersten Minuten.
Es kommt auch immer aufs Auto an. Wenn du halt so eine Opel fährst, dann lohnt es sich nicht mit 100 zu. Aber wenn du mit so einer Karre fährst, dann da merkst du es gar nicht. Weil der schon oft in 3-4 Sekunden offen ist.
Auch diesmal wieder sind sie erstaunlich offen. Eine Stunde stehen wir so rum und quatschen. Über ihre Autos zum Beispiel.
Ja, man hat immer so Phasen, das ist ganz normal, vor allem wir sind jung, man sieht irgendwie neue Felgen, irgendwie Motor was schreit und alles Mögliche. Und das ist ganz normal.
In der Stadt und im Umland gibt es viele Gruppen, die sich regelmäßig treffen, erzählen sie uns. Die meisten kennen sich untereinander, sind gut über WhatsApp und Facebook vernetzt. Alle verbindet die Faszination für schnelle Autos, deren PS-Stärke sie auch ausnutzen wollen. Schnell fahren bedeutet für sie aber etwas anderes als für die meisten Verkehrsteilnehmer.
Wenn du auf 60er-Zone 100 fährst, ist doch keine Rennen. Standard. Vielleicht hast du es schnell und fährst mal 80-100, das ist ja gar kein Rennen. Denn ist bei mir mit der Ring mit 240, aber nicht mit 100 hier nicht so erfolgreich.
Die Frage, wann ein Rennen ist, wird uns bei unserer Recherche noch häufiger begegnen. Dann 2 Uhr. Jetzt brechen alle auf. Sie wollen eine lockere Tour durch die Stadt machen, sagen sie. Klingt harmlos für uns. Wir fragen deshalb, ob wir in 2 Autos mitfahren können und verteilen uns auf den BMW und den Mercedes. 280 und 410 PS.
Hey, steigst du bei mir ein? Willst du bei mir einsteigen? Komm hier, ich hab hier einen mit dabei. Komm, steig bei mir ein. Komm, ein bisschen kurz.
Ich dachte, die müssen bei mir mitfahren, dann sterben die.
Ja, oh Bruder, das ist bei mir, Bruder. Das ist ein bisschen ruhiger.
Die wollen mitfahren, ich sterbe.
Wir sind mit dem Sterben gemeint. Klingt plötzlich doch nicht mehr so harmlos.
Können Sie kurz erklären, was wir jetzt machen?
Also ja, wir fahren jetzt einfach so eine kleine Stadtrundfahrt durch. Also ist jetzt allgemein einfach nichts Besonderes. Wir werden jetzt auch nicht übertrieben viel Gas geben oder so. Und auch kein, vielleicht auch keine, also sag ich jetzt mal, keine Rennen machen. Ist einfach nur so ein bisschen zum Entspannen. Angenehm mit den Jungs, um ein bisschen unterwegs zu sein.
Wir verlassen den Parkplatz. 6 Autos fahren mit. Die Münchner Leopoldstraße ist ihr erstes Ziel. Die Jungs treten von Anfang an voll aufs Gas.
Da waren wir jetzt aber schon im dreistelligen Bereich.
Das war jetzt kurz, ja, weil die Straße ist leer. Es sind Abgrenzungen an beiden Seiten da.
80 oder 90 Kilometer pro Stunde in der 50er-Zone sind keine Seltenheit, sondern die Regel. Immer wieder beschleunigen die Autos auch kurzzeitig auf 100 km/h oder mehr. Auch direkt vor der Uni.
Also wenn man jetzt sagt, Höchstgeschwindigkeit, höchst zugelassene Geschwindigkeit sind 50 km/h, sind wir eigentlich die 80% der Zeit drüber. Weil wenn ich jetzt mit 50 hier durchfahre, das dauert erstmal wirklich sehr lange und es ist ja an sich kein Fahren mehr, das ist ein Kriechen meiner Meinung nach.
100% unter Kontrolle hast du gar kein Auto, wirklich niemand, auch nicht Michael Schumacher oder so. Es kann kein Mensch wirklich sein Auto 100% unter Kontrolle haben. Also wenn es irgendwie ausbricht oder so und ein bisschen übertrieben ausgebrochen ist, dann wenn einmal Kontrolle weg ist, dann kriegst du sie und dann fängst du dich irgendwo ein.
Aber wenn jetzt hier irgendwie mal, keine Ahnung, irgendein Student aus Versehen mit seinem Fahrrad von Fahrradweg abkommt, meinst du, du könntest ihn noch rechtzeitig erkennen, wenn er auf die Straße kommt?
Wenn er jetzt auf die Straße kommt, natürlich, wenn man auf der rechten Spur fährt, ist es blöd.
Eine halbe Stunde später. Die Kolonne fährt auf dem Max-Joseph-Platz vor und dreht ein paar Runden. Ringsherum herrschaftliche Gebäude aus Klassizismus und Renaissance, wie die Residenz. In der Mitte eine große, freie Fläche. Einer nach dem anderen stellen sie ihre Autos in einer Reihe auf. Die Jungs haben den Platz für sich eingenommen, präsentieren ihre Fahrzeuge. Aus den Soundanlagen wummern die Bässe. Doch dann werden einige von ihnen mit einem Mal unruhig. Die Blicke gehen zur anderen Seite des Platzes. Ein Polizeiauto fährt dort vor, wendet und rollt langsam auf die Gruppe zu. Ist die Stadttour jetzt vorbei? Ein paar der Männer machen sich auf den Weg zu den Beamten. Wir bleiben bei den Autos und beobachten das Gespräch mit einigem Abstand. Und dann passiert das, womit wir am wenigsten gerechnet hätten. Die Polizei zieht einfach wieder ab. Die Jungs kommen zur Gruppe zurück.
So was ist halt Standard. Wenn die kommen, die fragen dann nach, was macht ihr? Oder ist alles gut? Oder ist irgendwas los? Oder seid ein bisschen leiser? Oder wie lange bleibt ihr noch? Und dann sagt man halt, hey, wir sind in 5 Minuten, 10 Minuten weg. Und die haben auch gar kein Problem damit, weil das sind auch Menschen wie wir. Und
was soll die Polizei auch machen? Selbst wenn sie den Verdacht auf ein illegales Rennen hätte, müsste sie das erst einmal beweisen. Die Kriterien dafür sind eigentlich banal. Ein Gericht hat definiert: erstens, Der Sieger wird durch die Höchstgeschwindigkeit ermittelt. Zweitens, es nehmen mindestens zwei Fahrer teil. Und drittens, eine Absprache vorher ist nicht nötig. Es reicht zum Beispiel schon ein spontanes Handzeichen an der Ampel. Aber die Polizei muss die Fahrer auf frischer Tat ertappen. Und gerade stehen die Autos nun mal nur auf dem Platz herum. Aus unseren Recherchen wissen wir außerdem, dass sich Fahrer oft spontane Startsignale geben, zum Beispiel durch dreimaliges Hupen. Bisher haben wir das noch nicht gehört. Gilt das heute Nacht also schon als Rennen?
Also die Polizei hätte ja zu längst gesagt, wir sind jetzt kein Rennen gegeneinander gefahren. Wir sind alle etwas zügiger gefahren. Aber wäre jetzt eine Polizei mit oder wäre jetzt irgendwo die Kriminalpolizei mitgefahren, die hätte uns natürlich sofort gesagt, das ist ein Straßenrennen, da wollt ihr schauen, wer schneller ist, wer hat das Fahrzeug besser unter Kontrolle. Aber das ist es in erster Linie nicht.
Kurz nach 3 Uhr. Die Gruppe hat den Max-Josef-Platz inzwischen wieder verlassen. Wir sind jetzt auf dem mittleren Ring unterwegs. Eine Hauptverkehrsstraße, 2 Spuren, 50er-Zone. Normalerweise staut sich hier der Berufsverkehr, doch mitten in der Nacht ist die Ringstraße leer. Ein Cabrio bricht aus der Kolonne aus und positioniert sich neben uns. Die drei Männer darin grinsen herüber. Dann hören wir plötzlich das Startsignal. Dreimal hupen. Unser Fahrer tritt das Gaspedal durch. Uns drückt es auf der Rückbank in den Sitz. Ein kurzer Blick auf den Tacho nach vorn. 110, 120, 130, 147 km/h Spitzengeschwindigkeit. Auf dem mittleren Ring, in der 50er-Zone. Die beiden Autos schießen Kopf an Kopf über die Straße. Einige hundert Meter rasen sie so nebeneinander dahin. Dann gehen sie allmählich wieder vom Gas und das Cabrio lässt sich nach hinten zurückfallen. Die fest installierten Blitze auf der Strecke kennen sie alle, bremsen vorher kurz ab, um direkt danach wieder umso mehr zu beschleunigen. Mit dem Hupen am Anfang ist klar, das hier ist eindeutig ein illegales Rennen. Uns ist langsam nicht mehr ganz wohl bei der Sache. Die jungen Männer scheinen sich keine Gedanken zu machen über die Konsequenzen, die ihr Rasen haben kann. Was uns als harmlose Stadttour verkauft wurde, hat mit einer entspannten Ausfahrt gar nichts mehr zu tun. Wir sind mitten in der illegalen Rennszene in München angekommen. Und die Nacht ist so schnell noch nicht vorbei. Das war die Radio-Doku. Mit dem ersten Teil der dreiteiligen Serie Autoraser. Von Tobias Brunner, Alexander Loos und Niklas Schenk. In der nächsten Folge stehen in Rosenheim 2 Autofahrer vor Gericht. Wegen dem Tod der beiden jungen Frauen. Doch war es wirklich ein Autorennen? Für die Familien der Opfer beginnt ein zermürbender Prozess.
Das ist unglaublich kräftezehrend, das kann man sich nicht vorstellen. Du bist 2 Tage danach immer noch kaputt. Wenn man da diese Verhandlungstage hat, dieses permanente Auf und Ab, das ist unglaublich anstrengend.
Die zweite Folge mit dem Titel Was ist ein Rennen? Schon jetzt im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.